Es war nicht nur in den Boulevardmedien ein echter Aufreger. Botswanas Präsident Masisi will Deutschland 20.000 Elefanten schenken. Der Jubel über das Präsent hielt sich allerdings in Grenzen, zumal der afrikanische Politiker sich damit eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes verbat. Kritik übte er vor allem an einem auf EU-Ebene diskutierten Einfuhrverbot von Jagdtrophäen. Er traf mit seiner provokativen Aktion vielleicht nicht voll ins Schwarze, aber er löste zumindest eine Debatte aus und brachte die hierzulande vorherrschende Benjamin-Blümchen-Romantik in Bezug auf das Zusammenleben mit wilden Tieren zumindest ein wenig ins Wanken. Einer, der über Elefanten in der Nachbarschaft einiges erzählen kann, ist Philipp Göttenboot. Der leitet nicht nur die Afrika-Projekte des WWF Deutschland, sondern er ist sogar im Zoo quasi Tür an Tür mit den Dickhäutern aufgewachsen. Mit ihm reden wir heute über die Hintergründe des elefantösen Vorschlags, wie es um das Überleben der Jumbos insgesamt bestellt ist und was passieren muss, damit Menschen und Tiere nicht nur in Afrika möglichst gut miteinander klarkommen. Hallo Philipp.
Hallo.
Schön, dass du Zeit hast. Die Berichterstattung war ja schon ein bisschen skurril, fand ich. Die Fluglinien wurden angefragt, ob sie Jumbos transportieren können. Was könnte man mit dem tonnenweise anfallenden Elefantenkot so alles anstellen? Und wären die nicht ideal für den Waldumbau, weil sie so gerne Nadelbäume fressen? Vor dem Hintergrund, dass wir es nicht mehr schaffen, 100 Wisente, also europäische Bisons, in deutschen Wäldern anzusiedeln, ist die Vorstellung, 5 Tonnen schwere Kolosse auf dem Tempelhofer Feld herumspazieren zu lassen, ziemlich absurd, oder?
Ja, das war natürlich erstmal vor allen Dingen ein schlauer PR-Gag. Es gibt ja eigentlich gar keine aktuelle, richtige Nachricht dazu. Das Einzige, was passiert war vorher, war, dass der entsprechende Minister hier in Deutschland war, um eine Diskussion über einen möglichen Stopp von Trophäen nach Deutschland und nach Europa sozusagen zu verhindern. Und er war nicht zufrieden mit dem Ergebnis und hat sich dann diesen PR-Gag ausgedacht, der natürlich gerne dann aufgenommen wurde, weil er sehr plastisch ist, von allen möglichen Zeitungen und so weiter. Ich habe tolle Bilder gesehen, also Photoshop-Bilder von 20.000 allerdings indischen Elefanten vom Brandenburger Tor und so weiter.
Aber ich fand es ganz interessant, weil man schon auch ein bisschen das Augenmerk darauf gelegt hat, dass wir in Deutschland oder Europa vielleicht generell immer anderen Leuten, anderen Ländern sagen wollen, was sie zu tun oder zu lassen haben, aber selber nicht hinkriegen. Und da hat er ja sicherlich schon einen Punkt gemacht, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Also wir erinnern uns vielleicht vage noch an Bruno Hisser, der Braunbär, der einmal ganz kurz über die Alpen nach Deutschland eingewandert ist, hat nichts gemacht. Der hat, glaube ich, niemanden angegriffen, 1 oder 2 Schafe vielleicht.
Also wenn ich dich da korrigieren darf, der hat ungefähr 30 Schafe umgelegt und 12 Ziegen und diverse Kaninchen. Ah. Das nur am Rande.
Okay, na gut, also er hat ein bisschen was gemacht und der hat dann nicht lange überlebt. Jetzt stelle sich mal vor, es gibt jetzt in Deutschland 20.000 wild gewordene Elefanten, die hier durch die Gegend rennen. Da wäre richtig was los. Also es gibt hier eine Debatte, eine sehr feinfühlige, ich finde auch fast wehleidige Debatte zu den Wölfen. Bisher hat noch kein einziger dieser Wölfe hier irgendeinen Menschen was zuleide getan. Und wir fahren gerne nach Afrika zum Urlaub und gucken uns diese wunderschönen Tiere an und verlangen dann von den Menschen dort, dass sie diese Tiere genauso lieben wie wir, obwohl die vor allen Dingen dann leider in den meisten Fällen vor allen Dingen eine Pest sind für die Leute, die da leben. Und der Trick ist, jetzt einen Weg zu finden, wie Mensch und Tier nicht nur koexistieren können zusammen, also dass sie sich nicht gegenseitig umbringen, sondern wie auch der Mensch vielleicht was von diesem Elefanten hat, von dieser oft tollen Natur und diesem Reichtum, diesem natürlichen Reichtum, der die lokale Bevölkerung umgibt, aber von denen sie eigentlich überhaupt nichts haben. Und das ist der Trick, da einen Anreiz zu schaffen.
Lass uns da nochmal einen Blick auf Botswana werfen, weil Botswana ist so das Land, wo die meisten Elefanten überhaupt leben. Also insgesamt, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, gibt es 400.000 ungefähr. Wir reden jetzt nur von Savannenelefanten und 150.000 oder 130.000 davon leben in Botswana. Stimmt das?
Genau, 130 bis 150, sehr viel.
Wobei man natürlich sagen muss, Botswana ist jetzt auch nicht ganz klein, also ungefähr so groß wie Frankreich. Und leben tun dort 2,5 Millionen Menschen. Also ein bisschen Platz für Elefanten sollte schon da sein. Es wäre ein bisschen schwieriger vermutlich in Deutschland.
Ja, das schon. Wobei auch in Botswana lebt der größte Teil der Elefanten und da sind sie auch zu viel. Also da gibt es doppelt so viele Elefanten, wie das Ökosystem eigentlich verkraften könnte. Elefanten sind ja extrem zerstörerisch, wenn es zu viele sind. Die fällen auch gerne mal den Baum, um dann da also 5 Blätter zu essen, dann nehmen sie sich den nächsten vor und so. Da gibt es dann schon ein Problem und vor allen Dingen natürlich, wenn die Elefanten dann nebenan vielleicht einen für sie wunderbar gedeckten Tisch haben, wie zum Beispiel ein Maisfeld von einem Kleinbauern. Das wird dann in einer Nacht komplett zerstört. Und wenn das dann die einzige Einnahmequelle ist, es gibt eine Ernte im Jahr, dann ist klar, dass dieser Maisbauer dieses Feld unter Umständen auch mit seinem Leben verteidigt.
Okay, das kann man nachvollziehen, muss man generell sagen. Also es gibt Elefanten, sind nach wie vor bedroht und es gibt viele Ecken in Afrika, wo es nur noch sehr wenige von denen gibt, aber in Botswana gibt es offenbar zu viele. Was kann man jetzt tun, sozusagen, um den Elefanten und letztendlich auch den Menschen dort zu helfen? Ein Stichwort ist Trophäenjagd. Das hat ja der Präsident ins Spiel gebracht. Also um einen Elefanten abzuschießen, muss man ungefähr 15.000, 16.000 Dollar oder Euro bezahlen. In Botswana sind pro Jahr ungefähr 300, 400 Elefanten zum Abschuss freigegeben. Macht irgendwie 5, 6 Millionen Dollar Einnahmen für das Land. Ist ja aber für so ein Land auch nicht so viel, oder?
Ich will nur mal kurz einen Schwenk machen zu dem zu viel oder zu wenig. Also es gibt heute noch 3 Arten des Elefanten, den asiatischen, den Waldelefanten und den Savannenelefanten. Es gibt also noch 3 Arten von mal ursprünglich mindestens 175 Arten an Rüsseltieren, die es mal gab. Also Rüsseltiere zum Beispiel zählten dazu die nordamerikanischen Mastodons oder andere. Mammuts zum Beispiel, aber auch den europäischen Waldelefanten. In Afrika ist es so, dass es vor nicht allzu langer Zeit, also vor 100 Jahren, das ist nicht so lange her, noch 3 bis 5 Millionen Elefanten gab. Danach gab es einen Rückgang um ungefähr 90%, kompletter Einbruch. Heute gibt es, du hast es vorhin gesagt, in Afrika ungefähr 415.000 Elefanten. Davon ungefähr, keiner weiß es so ganz genau, weil im Wald schwer zu zählen, ungefähr 75.000 Waldelefanten und 340.000 ungefähr Savannenelefanten. Also ein drastischer Rückgang insgesamt. Natürlich gibt es auch heute viel mehr Menschen, die in Afrika leben. Das heißt, obwohl es so viel weniger Elefanten gibt, gibt es durchaus Konflikt eben um Lebensraum. So, jetzt gehen wir mal auf deine Frage zurück. Trophäenjagd. Also wenn in Botswana, wie wir vorhin gesagt haben, es ungefähr noch 130.000 bis 150.000 Elefanten gibt, die haben eine Quote im Moment, die erlaubt, dass 300 Tiere geschossen werden dürfen. Für jeden Abschuss eines Elefanten werden, so zwischen 10.000 und 20.000 Dollar oder Euro fällig. Das heißt also erstmal, diese 300 Elefanten tun jetzt dieser Gesamtpopulation des Elefanten in Botswana wirklich nicht viel. Das sind ungefähr 0,2%. Daher kommen nicht die Probleme für den Elefanten. Also viel stärkere Probleme hat der Elefant in Botswana, aber auch in anderen Gebieten in Afrika, vor allen Dingen als allererstes durch den Lebensraumverlust. Als zweites durch die Wilderei, also durch die illegale, unregulierte Jagd. Und erst an dritter oder vierter Stelle würde dann sowas wie, sagen wir mal, nicht nachhaltige Trophäenjagd oder sowas kommen.
Also ich habe nochmal nachgeguckt. Also auf unseren Website steht, 20.000 Elefanten werden jährlich geschossen durch Wilderer. Nun sind Trophäenjäger in der Regel keine Wilderer. Trotzdem sind es eher unsympathische Zeitgenossen, würde ich mal sagen. Und da kann man ja dann auch wieder sagen, okay, das ist jetzt vielleicht die Sache der Afrikaner zu überlegen, was sie mit ihren Elefanten machen. Aber die Europäer können natürlich sagen, wir wollen so eine Art von obszönem Hobby in unserem Land nicht haben und deshalb verbieten wir die Einfuhr von Trophäen. Kann man da auch nachvollziehen. Finde ich jetzt nicht so überraschend, sagen wir mal.
Also gut wäre, wenn man zusammen mit den afrikanischen Staaten eine Lösung dafür findet, ne? Also ja, ich kann es auch persönlich jetzt nicht verstehen, wie man Spaß an der Trophäenjagd haben kann, aber das tut hier nichts zur Sache. Fakt ist, dass unter gewissen Umständen, und darüber können wir gleich nochmal reden, unter gewissen Umständen kann eben eine regulierte Trophäenjagd dem Artenschutz durchaus auch dienen. Das ist in wenigen Fällen der Fall, aber theoretisch ist es möglich. Wir haben zum Beispiel eine ganze Liste aufgestellt an Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, bevor der WWF solch eine Trophäenjagd akzeptieren würde. Also da fallen Sachen drunter wie das Geld, was durch diese Trophäenjagd zustande kommt, muss dem Arterhalt dienen, also muss wieder zurückfließen in den Elefantenschutz. Es muss eine in irgendeiner Form eine gerechte Aufteilung geben zwischen dem Geld, was da rauskommt, zwischen der lokalen Bevölkerung und der Privatunternehmen, die das organisiert. Es muss ethisch zugehen. Es muss ums Tierwohl gehen und so weiter. Also es gibt eine ganze lange Liste, die, wie gesagt, in den allermeisten Fällen leider nicht erfüllt wird. Aber es gibt schon Situationen, wo das dann helfen kann.
Grundsätzlich kann man sagen, okay, Trophäenjagd, kann man finden, wie man will. Sie bedrohen den Bestand zumindest jetzt nicht mehr, also nicht der große Bedrohungsfaktor. Das ist eher die Wilderei, wobei man Wilderer besser verstehen kann, weil sie, wenn die Hunger haben und schnelle Mark aus sind, als irgendeinen reichen Menschen, der zu viel Geld hat und meint, er müsse jetzt große Tiere abschießen. Aber können sie denn wirklich auch einen Beitrag leisten zum Erhalt von Arten? Weil das sagen sie ja immer selber. Ja, wir schießen problematische Tiere ab. Und das Fleisch wird dann an die Bevölkerung vergeben und die kriegen eine Einnahmen. Ist das wirklich so oder ist das eher eine arme Argumentation?
Ist keine arme Argumentation, aber in den meisten Fällen trifft es eben nicht zu. Unter Umständen schon. Also ich würde mal sagen, in hoffentlich vielen Fällen in so Ländern wie Namibia, wo es noch relativ reguliert zugeht, da könnte das schon sein, dass es da hilft. Also der Anreiz oder der Trick ist ja letztendlich, der Elefant muss eben mehr wert sein, wenn er lebendig ist, als wenn er jetzt als sozusagen der Wert in Elfenbein, wo ich dann gezwungen bin, als armer Bauer vielleicht einem Wilderer zu erlauben, den Elefanten zu schießen und ich kriege dann ein bisschen was ab von dem Erlös für das Elfenbein. Also der Schutz des Elefanten muss sozusagen mehr, auch monetär mehr bringen. Und das kann man natürlich durch solche Sachen machen wie Fotosafari, Fototourismus sehr, sehr gut. Da wollen wir auch letztendlich überall hin. Aber es gibt eben auch andere Arten, wie man solche Elefanten in Wert setzen kann.
Wir haben vorhin angesprochen, es gibt eben auch Konflikte und unabhängig von der Gesamtzahl der Elefanten gibt es auch Probleme in Botswana mit Elefanten. Also sie haben zum Beispiel letzten Jahr 17 Tote. Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Statistiken da sind, zu beklagen gehabt. Gut, kann man sagen, in Deutschland gibt es 5.000 Tote oder 4.000 Tote im Straßenverkehr. Aber natürlich ist jeder totgetrampelte Einwohner natürlich einer zu viel. Was kann man denn tun, um solche Konflikte zu vermeiden? Also Trophäenjagd haben wir angesprochen. Naja, kann wohl nicht so die richtige Lösung sein. Zumindest dieses Problem zu lösen nicht. Und 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken, wird auch das Problem der Botswana nicht lösen. Was gibt es für Ansätze? Du hast mal von Abschreckungsmaßnahmen erzählt, Stinkbomben für Elefanten oder gegen Elefanten, bestehend aus Elefantenmist und Chili, glaube ich, war es. Solche Lösungen im Einzelfall kann ich mir vorstellen, aber kann man sowas auch skalieren auf ein ganzes Land?
Naja, das wird dann irgendwann schwer. Kann man natürlich schon in vielen Programmen und Ländern haben wir das auch relativ großskalig. Die Idee ist hier, Mittel zu finden, die möglichst nichts kosten, die einfach umzusetzen sind und sozusagen die letztendlich einfach nur den Menschen und den Elefanten auf Distanz halten. Denn je näher du da dran bist, wenn du da also anfängst mit Stöckern oder mit Steinen auf den Elefanten loszugehen und der ist in so einem super saftigen Tomaten- oder Maisfeld, der lässt sich nicht so einfach vertreiben. Also die Chili-Bombe hast du angesprochen, das ist sowas. Ne? Also Elefantendung gibt's umsonst, den kann man sammeln. Chilis kann man anbauen oder kaufen. Dann wird das beides zusammengemischt mit Wasser und dann baut man sich so eine schöne Chili-Bombe, die legt man in die Sonne zum Trocknen. Dann kann man verschiedene Sachen machen. Einmal kann man die in Richtung eines sich nähernden Elefanten werfen. Man muss ihn auch nicht mal treffen. Die landet dann im besten Fall, diese Bombe, auf dem Boden, zerplatzt und der Staub selber ist dann sehr scharf. Besser ist es dann, solche Chili-Bomben um ein Feld rum zu verteilen und meistens kommen die Elefanten nachts, dann, wenn die Elefanten kommen, diese Chili-Bomben aufzuschneiden und mit einem Stück Holzkohle anzuzünden. Und dann gibt's einen sehr, sehr scharfen Rauch, eben auch wieder durch die Chilis. Elefanten haben eine sehr lange Nase, sind extrem empfindlich für solche scharfen Gerüche. Wer es nicht glaubt, kann es mal selber machen zu Hause. Einfach eine Chili in die Pfanne legen und die verbrennen lassen und dann die Nase drüber halten. Also es ist recht unangenehm, auch für die Augen, aber man muss halt da sein, man muss dann nachts an der richtigen Stelle sein, im Zweifelsfall muss der Wind aus der richtigen Richtung kommen und so weiter. Das ist natürlich mühsam und auch nicht immer erfolgreich. Man kann es aber kombinieren. Also man kann es kombinieren zum Beispiel mit Bienenzäunen. Elefanten haben große Angst vor Bienen.
Ich dachte vor Mäusen.
Von Mäusen weiß ich nicht, aber vor Bienen auf jeden Fall. Es gibt auch einige afrikanische Bienenarten, die sind sehr aggressiv. Man kann zum Beispiel Bienenstöcke an eine Leine spannen, an ein Drahtseil spannen und dann damit einen Zaun bauen. Und dann muss der Elefant einfach nur an irgendeiner Stelle diesen Draht berühren. Und dann fangen diese Bienenstöcke fürchterlich an zu wackeln. Die Bienen kommen raus, weil sie sehen wollen, was los ist, sind aggressiv und alleine schon das Geräusch. Es gibt auch Methoden, wo du nur das Geräusch erzeugst und die Elefanten dann abhauen. Allerdings, wir wissen, Elefanten sind so wie wir, die sind recht intelligent, manche mehr, manche weniger. Und die lernen schnell, wenn du einen sogenannten Empty Threat, also etwas aufbaust, was sie relativ schnell lernen können, wo sie sagen, naja, eigentlich passiert da nichts. Wie zum Beispiel so Peitschenhiebe gibt es oder die berühmten Vuvuzelas, die kennen wir noch aus der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Die sind zwar sehr laut und vielleicht dann auch nervig, aber im Grunde genommen tun sie nichts. Elefanten lernen das relativ schnell.
Okay, also verjagen kann man schon mal in Einzelfällen machen, ist aber auch nicht die Lösung für alle Probleme, die man hat mit Elefanten. Ein in diesem Zusammenhang auch diskutierter Vorschlag ist umziehen, weil es gibt ja genug oder es gibt einige Gebiete, wo tatsächlich wenige Elefanten sind. Aber ist ja nun auch nicht so ganz einfach. So ein Elefant wiegt ungefähr so viel wie 3 PKWs. Und wenn man Pech hat und man hat es tatsächlich gemacht, den irgendwo hin zu transportieren, dann läuft er auch mal wieder zurück, oder?
Naja, das kommt darauf an, wie lange man ihn da hält und so weiter. Aber das ist eine Methode, die ist sehr aufwendig und sehr teuer. Und man muss sich wirklich überlegen, ob man das Geld nicht besser in andere Naturschutzinitiativen steckt. Eine Lösung, die wir entwickelt haben für südliche Afrika in einem Gebiet, das nennt sich Kasa, ist halt einfach Korridore zu schaffen. Diese Korridore sind letztendlich nichts anderes als Gebiete, wo Gemeinden leben, mehr oder weniger dicht, die durch bestimmte Methoden es eben aushalten, dass da jetzt Elefanten durchziehen.
Also Korridor muss man sich dann vorstellen, wie breit sind dann diese Korridore irgendwie?
Die können unter Umständen total schmal sein. Die können aber auch sehr breit sein. Schlau ist es natürlich, die entlang schon uralter Elefantenwanderwege sozusagen auszuweisen. Wir kennen alle diese Geschichten, dass Elefanten eben manchmal über hunderte von Jahren weitergeben, wo sie langziehen, manchmal sogar durch einen jetzt angestauten Staudamm, wo früher eine Straße durchging, dann schwimmen die einfach da durch für lange Zeit. Also alte Elefantenwege, alte Elefantenkorridore sind sehr, sehr wichtig. Und ich habe welche gesehen, die sind 20 Meter breit. Es gibt natürlich, also ideal sind nicht 20 Meter, sondern eben viel, viel breiter, durch ein Gebiet durch, wo Menschen leben, die diese Elefanten nicht nur aushalten, sondern die Elefanten auch noch also wirklich wertschätzen. Zum Beispiel angrenzend an staatliche Schutzgebiete, also Nationalparke, Gemeindeschutzgebiete einrichten. Diese Gemeindeschutzgebiete haben dann meinetwegen, sagen wir mal, 3000 Elefanten auf ihrem Gebiet und die gehen dann ein Deal ein mit einem Safari-Unternehmen, sagen wir mal. Die erlauben diesem Safari-Unternehmen eine Lodge zu bauen auf ihrem Land. Und die Touristen, die da hinkommen, um diese Lodge zu besiedeln, die wollen Elefanten sehen. Und die Gemeinde kriegt jetzt, sagen wir mal, 5 oder 10% des Gewinns von dieser Lodge ausgezahlt. Und die wissen dadurch, wir kriegen dieses Geld nur, wenn die Elefanten bei uns leben und nicht tot sind. Und so haben wir eine Methode, wie die Elefanten dann in diesem Gebiet auszuhalten sind und sogar mehr wert sind als das Elfenbein, was sie tragen.
Sind die dann stabil das ganze Jahr über oder kann man dann so ähnlich wie bei, was weiß ich, bei Zugvögeln oder auch bei Fischen kennt man das ja auch, wo die zu bestimmten Jahreszeiten an bestimmten Stellen sind und dann kann man darauf warten, dass sie kommen?
Es kommt drauf an. Also Elefanten, wie gesagt, sind sehr intelligent. Wenn die Dichte zu hoch wird in einem Gebiet, wenn es da kein Wasser mehr gibt, wenn es da nicht genug zu fressen gibt, dann suchen sie sofort sich nach einer anderen Gegend. Und wenn sie dann nicht sofort auf Konflikt stoßen, sobald sie, sagen wir mal, aus dem Nationalpark raus sind, dann wandern sie auch in neue Gebiete ein. Manchmal ist es auch so, dass es dann von Vorteil ist für die Elefanten, wenn sie saisonal wandern. Das heißt zum Beispiel dem Regen folgen oder solche Sachen machen. Also die bewegen sich sehr viel. Die können auch am Tag große Strecken zurücklegen. Sie sind übrigens auch extrem schnell, wenn sie wirklich wollen, bis zu 40 Stundenkilometern. Also vom Elefanten wegrennen bringt nichts, weil wir sind nicht schneller als Elefanten. Also die sind schon sehr, sehr mobil und brauchen auch je nach Lebensraum sehr große Gebiete, um überhaupt genug fressen zu kriegen. Je nachdem, wie viel Lebensraum es da gibt und wie viel Futter es gibt, sind die Räume, wo sie leben, eben sehr, sehr groß. Elefanten sind ja extrem schlechte Futterverwerter, sie sind keine Wiederkäuer und fressen riesige Mengen an, also Rinde, Blätter, Gras, Früchten und so weiter. Und werden dadurch auch in vielen Gebieten so als Gärtner bezeichnet. Sie verändern die Landschaft. Wenn es zu viele sind, dann sind sie sehr zerstörerisch. Aber zum Beispiel im tropischen Regenwald, die Waldelefanten, sind ein ganz essentieller Teil, damit der tropische Regenwald überhaupt funktioniert. Also zum Beispiel die Elefanten da, die bevorzugen die Früchte von großen Bäumen. Die fressen diese Früchte. Viele dieser Früchte und der Baumarten, die müssen erst den Darm des Elefanten überhaupt passieren. Die werden dann so ein bisschen angekocht und können dann erst hinterher austreiben, um wieder eine neue Pflanze zu bilden.
Okay, das sind jetzt aber die Waldelefanten. Da sind die Konflikte wahrscheinlich nicht so häufig, vermute ich mal, weil da nicht so viele Menschen leben. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die WWF-Kolleginnen haben sich ein paar Möglichkeiten ausgedacht, wie wir gemeinsam mehr tun können, um das Klima zu schützen. Mit der Klimafit Challenge möchten wir mit euch gemeinsam in 4 Wochen mindestens 150 Tonnen CO2 einsparen. Das entspricht einer Strecke von 750.000 mit dem PKW gefahrenen Kilometern, also 19 Mal rund um den Äquator. Und so einfach geht's. Mit unserer Challenge zeigen wir euch einfache Maßnahmen, mit denen ihr euren individuellen Klimafußabdruck reduzieren könnt. Eure persönlichen CO2-Einsparungen bekommt ihr unmittelbar angezeigt und am Ende der Challenge sehen wir das große Gesamtergebnis. Anmelden könnt ihr euch ab sofort und los geht's dann am 22.04. Weitere Infos unter wwf.de/klimafit-challenge. Den Link findet ihr auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Zurück nochmal zur Savanne. Wenn also diese Gemeindeschutzgebiete, das sind ja dann wahrscheinlich verschiedene, mehrere Dörfer auch, die auch ein Stück weit sehen, wie sie quasi die Elefanten oder auch andere Wildtiere vermarkten können, in Anführungszeichen. Das hört sich ja eigentlich gut an. Ich habe gelesen, es gibt sogenannte Wildlife Credits. Was muss man denn da runter verstehen? Ist das so ähnlich wie, wenn man Bauern hierzulande dafür bezahlt, dass sie Hecken anlegen oder Feuchtgebiete renaturieren, solche Dinge? Muss man sich das so vorstellen oder wie funktioniert das?
Nein, also Wildlife Credits ist eigentlich ein blöder Name. Ich mag den nicht, weil es geht jetzt nicht um einen Kredit oder sowas. Aber man kann an einem Waldelefanten zum Beispiel berechnen, um in einem Gebiet, wo es Waldelefanten gibt, nimmt der Wald dort wesentlich mehr CO2 auf und speichert den in ihrem Stamm im Holz als in Gebieten, wo es keine Waldelefanten gibt. Jetzt kann man das berechnen, das kann man belegen, da gibt es wissenschaftliche Studien dazu und man kann berechnen, dass im Durchschnitt über die Lebenszeit eines Waldelefanten er für 1,7 Millionen Euro mehr CO2 auf dem Kompensationsmarkt bringt.
Wer kauft und wer kriegt dann das Geld und wo kommt's her?
Ja, das ist die Schwierigkeit. Also da wird es dann schnell schwierig und da muss es unbedingt Lösungen geben und da, das ist auch wirklich eine Aufgabe des WWF. Also das Gute ist, es gibt diesen CO2-Markt, gibt es schon. Jetzt ist die Frage, erstens mal, wie belegst du, dass es da noch Elefanten gibt? Wie belegst du, dass die Gemeinde, sagen wir mal, die Elefanten schützt? Das geht mit technischen Mitteln ganz einfach. Also du kannst Fotofallen aufstellen, die kannst du mit künstlicher Intelligenz trainieren, so dass sie sogar inzwischen dieses individuelle Elefant erkennt. Zum Beispiel an bestimmten Mustern am Ohr oder auch sonstigen Falten. Und dann automatisch schickt diese Fotofalle dir eine Bestätigung und sagt, Elefant X ist am 15. in der Falle so und so gesehen worden. Und 2 Wochen später wird der gleiche Elefant X in einer anderen Fotofalle identifiziert und damit hast du einen Beweis, dass dieser Elefant für 2 Wochen gelebt hat. Und dafür kriegt dann diese Gemeinde eine Entlohnung. Die kriegt dann Geld dafür, weil dieser Elefant noch weiterhin am Leben ist und sie dafür gesorgt haben, dass dieser Elefant nicht gewildert wird.
Okay, und wo kommt das Geld dann her? Von irgendwelchen CO2-intensiven Industrien, also Zementwerken und sage, ich habe heute wieder so viel CO2 ausgestoßen. Zahl sozusagen Kompensationszahlungen dafür.
Das wäre natürlich nicht sinnvoll, denn wir wollen ja insgesamt die CO2 in der Atmosphäre senken insgesamt. Und es geht nicht, dass wir hier alles verpesten und dann einfach eine schöne kleine Zahlung machen nach Afrika und sozusagen bei uns nichts ändern. Das geht natürlich nicht. Aber was man machen kann, ist sozusagen erstmal das kommunizieren, ohne das sozusagen wirklich anzurechnen und zu sagen, wir tun was Gutes für das Klima und für den Erhalt des Elefanten und für die Natur, indem wir das Folgende unterstützen. Das wäre sozusagen erstmal der Anfang. Und man kann es eben berechnen, wie ich es gerade gesagt habe, mit einem CO2-Wert. Man kann es auch anders machen, ne? Man kann auch letztendlich einfach nur so sagen, es gibt einen verifizierten Naturschutzwert, den eine Firma oder ein Land oder eine Person selber letztendlich unterstützt.
Also wenn ich jetzt so eine Community bin, in Botswana oder Namibia gibt es sie, glaube ich, vor allen Dingen. Und ich habe jetzt mal auf Gemeindegebiet, sag mal, was weiß ich, 200 Elefanten. Wer zahlt mir das dann, dass ich die da leben lasse?
Theoretisch könnte das eben, sagen wir mal, ein Unternehmen im West oder sagen wir mal in Deutschland, so könnte das machen. Der Trick ist, wie kommt das Geld dahin? Also erstmal, wie wird es verifiziert? Das habe ich gerade angesprochen, kann man über so technische Sachen vielleicht schon machen. Aber dann kommt es natürlich darauf an, dass dieses Geld dann auch wirklich da ankommt, wo es ankommen sollte. Ich glaube, dass Naturschutzorganisationen da eine große Rolle spielen können. Denn wir könnten zum Beispiel dieses Geld dann einsetzen und dann mit unserem guten Namen dafür bürgen, dass das auch an die richtige Stelle kommt. Denn wir haben sowohl Kontakt zum Beispiel hier in Deutschland zu Unternehmen, als auch dadurch, dass wir viele Büros haben, sagen wir mal in Botswana oder Namibia, hast du gerade angesprochen, und auch Kontakt zu Organisationen da und könnten ein System aufbauen, wo wir dann sagen, so, ihr kriegt jetzt durch diese Verifizierung, kriegt ihr das folgende Geld.
Sind das dann Entwicklungsgelder oder sind das Firmen? Warum soll eine Firma das machen?
Erstmal, um gut auszusehen. Erstmal, um zu sagen zu können, wir tun was. Nicht, um zu sagen, wir haben den folgenden CO2-Fußabdruck und den wollen wir jetzt sozusagen neutralisieren, denn das ist eine zu leichte Ausrede. Aber erstmal einfach, um zu zeigen, wir tun was. Wir tun was fürs Klima und wir tun was für den Naturschutz.
Gut, was sagen wir jetzt, Präsident Masisi? Was machen wir jetzt mit seinen 20.000 Elefanten, die er zu viele hat?
Also wir sagen ihm vielen Dank. Nette Geste, toller PR-Trick, Gratulation dazu. Und er soll doch bitte seine Elefanten dort behalten. Wir können die hier nicht aufnehmen. Ich wüsste nicht genau wie, außer macht es natürlich keinen Sinn, das ist natürlich Quatsch. Das weiß er auch selber. Aber ich finde, er hat damit einen ganz guten Punkt gemacht, nämlich, dass diese angedachten Beschränkungen für Trophäeneinfuhr nach Europa und nach Deutschland nicht wirklich auf die Probleme beim Naturschutz zielen. Also nochmal, die Trophäenjagd ist nicht wirklich ein großes Problem für das Überleben des Savannenelefanten. Unter Umständen gibt es da Probleme, wenn man zum Beispiel immer die Bullen mit den großen Stoßzähnen schießt oder sowas. Oder dass die Tiere leiden und so weiter. Also da gibt es eine ganze Kette. Aber für das Überleben des Elefanten sind andere Dinge ausschlaggebend, wie der Lebensraumverlust oder der Konflikt zwischen lokaler Bevölkerung und Elefanten oder die illegale Jagd, also die Wilderei, die ja immer noch massiv ist. Und ich fände es super, wenn man sich darüber unterhalten würde.
Es ist alles nicht so einfach. Deshalb fasse ich nochmal zusammen. Elefanten sind bedroht, aber nicht überall. In manchen Gegenden, wie dem Chobe Nationalpark in Botswana, gibt es zu viele von ihnen und die sorgen für Probleme. Um die wiederum zu lösen, ist es wichtig, zum Beispiel Wanderkorridore zu schaffen und dafür zu sorgen, dass sich der Schutz der Tiere für die Menschen, die auch dort leben, auszahlt. Trophäenjagd kann dabei allenfalls in Ausnahmefällen einen Beitrag leisten. Eine Lösung zur Bestandsregulierung ist es mit Sicherheit nicht. Und ob wirklich viel Geld von den Jägern mit den großen Kalibern und den dicken Portemonnaies bei den Leuten vor Ort ankommt, darf bezweifelt werden. Wer möchte, dass Elefanten, Löwen, Leoparden und Büffel dauerhaft überleben können, darf die Menschen vor Ort mit den Herausforderungen nicht allein lassen. Es gilt, im Dialog nach Lösungen und Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Wer aber mitreden will, wenn es um die Herausforderungen im Naturschutz in aller Welt geht, sollte zunächst beim Arten- und Klimaschutz seine eigenen Hausaufgaben erledigen. Dafür braucht es keine Elefanten aus Botswana. Wie herausfordernd es sein kann, mehr Wildnis zu wagen, erleben wir schließlich auch in Deutschland, sei es beim Wiesent, Elch, Wolf oder Bär. Kurzum, ein Umzug der Dickhäuter nach Deutschland kommt nicht in Frage, denn da hat Präsident Masisi auch wieder recht. Hier ist einfach das Wetter zu schlecht. Das war's von Überleben in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Vielen Dank, Philipp, für deine Auskünfte und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.